willkommen zu Folge 171 von Aus dem Exli-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute spreche ich mit Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und mit Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Ja, direkt mal Hand aufs Herz. Es sind ja jetzt nur noch 3 Tage. Seid ihr schon aufgeregt?
Ja, bin ich.
Jan?
Ja. Schon. Also ich lerne Techniken des Verdrängens gerade. Und eine Technik des Verdrängens für Donnerstags und Montag ist so, mir zu erzählen, dass die Saison eigentlich schon so ganz geil war, wie sie jetzt war. Und dass man halt eigentlich hätte aufsteigen müssen, aber die DFL und Drecksverein ist, deshalb man diese 2 Spiele noch hat, die aber halt für meine zur Bewertung dieser Saison im Moment jetzt, Montagabend, gar nichts beitragen. Sondern ich bin sehr glücklich darüber, wie die Fortuna die Saison gespielt hat. Das ist jetzt hier kein Saisonrückblick, aber das trägt dazu bei, dass ich quasi dass ich diesen Donnerstag verdrängen kann und auch den Montag. So einfach im Moment bin.
Ja, damit kann ich was anfangen. Also ich finde so dieser Moment, wo man halt irgendwie ein bisschen genießen kann, dass wir wirklich einfach die letzten 14 Spiele nicht mehr verloren haben und Leverkusen ausgeklammert und einfach auf dieser riesigen, erfolgreichen Welle halt irgendwie reiten. Man kann das einfach genießen, so das wird alles noch früh genug, eventuell ziemlich furchtbar, wenn jetzt diese Relegation kommt. Ich glaube, bis dahin kann man das und sollte man das, wenn das geht, auf jeden Fall einfach so gut es geht genießen und mit dieser Stimmung halt dann eben auch in diese Spiele gehen, absolut.
Ist ja auch die Frage, ne? Vielleicht hält die Serie noch 2 Spiele länger, dann ist man aufgestiegen und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis die Serie vorbei ist und dann ist halt die Frage, wie lange wir in unserem Fanleben warten müssen, dass es nochmal sowas gibt, also das ist schon Wahnsinn. Also man hatte die Saison ja vorher schon mal einen Haken dran gesetzt, muss man ja ganz ehrlich sein.
Ja, absolut, absolut. Ja, wir werden auf jeden Fall gleich nochmal über die anstehenden Relegationsspiele sprechen, kurz natürlich auch über das vergangene Magdeburg-Spiel, aber bevor wir damit starten, müssen wir natürlich, und das haben wir auch in letzter Zeit vielleicht immer auch etwas vernachlässigt, nochmal einen kleinen Blick auf unsere Tippkick-Runde werfen. Weil die ist jetzt natürlich zu einem Ende gekommen, da zählt jetzt natürlich die Relegation nicht mehr dazu. Ich glaube, darüber, wo wir hier aus dem Podcast gefinisht haben, können wir, glaube ich, den Mantel des Schweigens breiten. Also das war wenig ruhmreich, umso schöner, dass so viele Leute teilgenommen haben und mit wesentlich mehr Expertise als wir teilgenommen haben an dieser Runde. Und ja, von daher kann man vielleicht mal dem Podium gratulieren, einmal auf Rang 3 Moulins Art, würde ich vielleicht sagen, vielleicht spricht man das doch anders aus, Moulins Art, sowas, auf Platz 2 Micha 95 und auf Platz 1 und damit der Gewinner, die Gewinnerin Flankengott 89, sehr stark, absolut verdient und ja, du kannst dich gerne bei uns melden. Es gibt ja immer einen kleinen Preis bei uns am Ende der Saison. Falls du das nicht hörst oder falls du dich nicht meldest, werden wir auf jeden Fall auch nochmal auf dich zukommen. Das geht ja irgendwie, glaube ich, auch über Tippkick. Haben wir jetzt bisher noch nicht gemacht, machen wir aber noch.
Ich frage mich, ob wir in der Geschichte dieses Tippens das einmal richtig ausgesprochen haben. Das heißt nämlich Kick-Tipp und nicht Tippkick. Ja. Tippkick ist das mit dem Männchen. Mir passiert das ja auch.
Ich kann das nicht. Also das ist halt wie in so einen Hut fassen und gucken, welchen Zettel man rauszieht. Ich glaube, manchmal sage ich das richtig, manchmal nicht. Das ist nicht ganz die Kategorie mit Florian und Thomas Kastenmeier bei mir, aber damit komme ich nicht zurecht und das ist mir mittlerweile auch einfach egal. Also, sorry.
Aber ich habe hier gerade mitgelesen, bis auf den Namen des Tippspiels waren alle Informationen, die Lou gerade referiert hat, komplett richtig und ein Riesenglückwunsch an den Flankengott.
Sehr gut. Chapeau, Chapeau. Ja. Quasi der Christos Zollis des Kick-Tipp-Tipp-Kick-Spiels, könnte man sagen. Mehr kann man, also mehr, ne, Ritterschlag kriegt man vielleicht auch gar nicht. Und der Christos Zollis Award des Kick-Tipp geht an Flankengott89. Und der Christos Zollis der abgelaufenen Saison, wenn wir die Relegation mal nicht reinrechnen, geht an Christos Zollis.
Ja,
Wahnsinn. Kann man das nach Magdeburg sagen nach dem Spiel?
Ja, also letztlich, als ich zum Spiel gefahren bin, ja, ging um nichts mehr. Und man hat aber tatsächlich, ich hatte das schon im Kopf irgendwie, dass Zollis drei Tore machen muss und dann wird da irgendwie schon noch ein kleiner Award heute im Stadion verliehen. Hatte ich vorher nicht dran geglaubt. Nach den zwei Toren habe ich dann schon gesagt, ach, macht ja doch Spaß, hier zuzugucken, weil es geht irgendwie gerade noch um was, bis auf gelbe Karten und Verletzungen vermeiden. Und das war schon schön irgendwie. Und danach ist mir dann die Tragweite klar geworden, als ich dann realisiert habe, irgendwie das letzte Mal, dass ein Fortuna-Spieler vor meinem aktiven Fan-Dasein geschafft hat, eine Torjägerkanone nach Düsseldorf zu holen. Richtig cool, richtig schön.
Ja, und das ist dann, glaube ich, auch das letzte, genau in der Saison gewesen, wo man da eben auch das letzte Mal diese unglaubliche Serie von 6 gewonnenen Spielen in der zweiten Liga geschafft hat, ne, in 88, 89 mit Sven Demand. Auch ja für mich dann logischerweise das erste Mal, dass das halt jemand geschafft hat, seit ich auf der Welt bin, aber seit ich halt Fortuna-Fan bin. Und ja, schon wirklich irgendwie auch was Besonderes, absolut verdient. Und ich glaube auch, was es ihm halt selber bedeutet hat und eben auch der Mannschaft bedeutet hat. Also die haben sich ja auch wirklich unfassbar schön mit ihm mitgefreut. Also diese Explosion nach seinem dritten Tor und war wirklich auch ein ganz, ganz besonderer Moment, fand ich, den im Stadion mitzuerleben und einfach auch zu sehen, wie er halt nach dem Spiel wirklich wie ein Honigkuchenpferd gestrahlt hat über beide Ohren und da von dem einen oder anderen nochmal geherzt wurde und so. Das war wirklich gut und von daher ja anscheinend auch die absolut richtige Entscheidung, dass man halt Zollis hat 90 Minuten durchspielen lassen, ähnlich wie Johannesson, glaube ich, von den Spielern, von denen wir erwarten, dass sie auch jetzt in den nächsten beiden Spielen gegen Bochum entweder zur Startelf gehören oder auf jeden Fall zu dem erweiterten Startelfkreis gehören, sind es die einzigen beiden gewesen, die halt 90 Minuten gespielt haben. Kann man halt nur hoffen, dass sie das gut verkraften, aber Johannesson wird ja vielleicht dann doch irgendwie eher erstmal eine Jokerrolle haben und bei Zollis hat man irgendwie gar nicht die Sorge, dass sie das wirklich beeinträchtigen könnte, auch wenn jetzt eben innerhalb von acht Tagen halt drei Spiele anstehen, oder?
Nein, Quatsch. Also ich meine, er hat da diesen Pokal bekommen, den er jetzt jeden Tag angrinsen wird. Und ich glaube, da werden auch gegebenenfalls 210 Minuten kein Problem sein.
Ja, und ich glaube, das ist ja, wir hatten das Thema bei ihm ja schon mal, das ist ja nicht nur der Pokal bei ihm, sondern er weiß, dass jedes gute Spiel sich in den nächsten Jahren auf seinem Konto und halt auf der Sicherheit für den Rest seines Lebens auswirken kann. Ne? Wenn du jetzt einen sehr gut dotierten neuen Vertrag unterschreibst, dann hat das natürlich auch eine finanzielle Aussicht auf die nächsten Jahrzehnte für dich. Und die Leihe hat sich für ihn komplett gelohnt. Die drei Tore haben das nochmal in die Welt hinaus geschrien. Und dementsprechend ist das Grinsen auch beim Blick auf die Kanone sehr gerechtfertigt und wenn er sich jetzt nicht mehr schwer verletzt, was niemand hofft, dann vielleicht auch auf zukünftige Aufgaben im Fußball, die er hoffentlich nicht in irgendwelchen viel gut Geld zahlenden, aber wenig sportlich relevanten Bereichen dieser Welt genießen wird, sondern halt irgendwo, wo man ihn auch noch als Fortuna, da er vermutlich das Trikot der Fortuna ab Juli nicht mehr tragen wird, irgendwie mit Genuss noch zusehen kann.
Ja, also tatsächlich diese ganzen Spekulatius und ungelegten Eier über den Kader der nächsten Saison, die können wir jetzt auch einfach mal ganz entspannt vertagen. Entspannt, weil man weiß, jetzt kommen vielleicht die zwei wichtigsten, nee, nicht nur vielleicht, jetzt kommen die zwei wichtigsten Spiele der Saison. Und
meines Erachtens war das Hinspiel in Wiesbaden, das war das wichtigste Spiel der Saison. Ja, darauf könnt ihr mich festnageln. Ne? Ja. Alles andere ist jetzt...
Also ich muss sagen, wenn wir jetzt schon über diesen Spieltag reden, ich bin ja dann doch auch heilfroh, dass Kiel seine Hausaufgaben gemacht hat und man nicht mehr über diesen scheiß Elfmeter letzte Woche diskutiert.
Ja, trotzdem wäre es natürlich irgendwie gestern für dieses Erlebnis vielleicht doch noch etwas schöner gewesen, wenn man halt hingefahren wäre und es wirklich noch um was gegangen wäre.
Na, die Torjägerkanone, ich bitte dich.
Aber du weißt ja, was ich meine. So dieses, ja. Ich glaube, niemand von uns ist gestern Morgen aufgestanden mit diesem Kitzeln in der Bauchgegend, weil wir uns erhofft haben, dass Solles die Torjägerkanone noch holt. Sondern es war dann ja schon eher der etwas entspanntere Sommerkick, wo sich möglichstenfalls bitte keiner verletzen sollte. Und ja, das ist dann ja, soweit wir bisher wissen, auch genauso gelaufen. Ich glaube, als wir dann im Stadion standen, haben wir bei mir in der Ecke dann schon auch so die ersten 10, 15 Minuten, vielleicht auch die ersten 20 Minuten durchaus spekuliert, ob halt Magdeburg, nachdem sie gerettet waren, wie das ja dann so einige Mannschaften in den letzten Jahren mal gemacht haben, dann irgendwie von Montag bis Mittwoch mal auf Malle, nach Malle geflogen sind. Die waren ja wirklich gar nicht im Spiel. Also was die halt irgendwie in den ersten Minuten irgendwie alles hergegeben haben, da hätte man das Spiel wirklich schon viel, viel früher, viel, viel höher irgendwie stellen können und das schon vorentscheiden können. Auch so geht man dann halt irgendwie mit diesem 2-0 da raus. Und und dann lässt es aber eigentlich irgendwie nach, man lässt dann halt Magdeburg spielen, was ja irgendwie auch in Anbetracht der Tatsache, was auf dem Spiel steht, total okay ist. Und kommt dann ja fast ein bisschen glücklich irgendwie am Ende zu diesem 3-2 am Ende noch, auch wenn man halt sagen kann, dass auch wenn Magdeburg dann, nachdem sie erstmal 2-0 zurückliegen, eigentlich über weite Strecken des Spiels halt spielbestimmend sind, hat Fortuna halt insgesamt die viel, viel besseren Abschlüsse und ist halt, wie das eigentlich gegen Magdeburg halt immer ist, in den Schlussminuten halt irgendwie nochmal ein bisschen cleverer und zieht dann eben dieses Spiel auf seine Seite. Und ich finde es wirklich ganz, ganz großartig, dass man dieses Spiel halt nicht verloren hat, weil mich hätte das schon gewurmt, wenn man diese Serie jetzt halt hergegeben hätte, habe ich eben auch schon mal angesprochen. Finde ich wirklich klasse, dass die Mannschaft das halt geschafft hat. Und und ich glaube, dass halt eben man das auch im Trainerteam so gesehen hat, weil insgesamt, ich weiß nicht, wie es euch da geht, hätte ich sogar, glaube ich, ein kleines bisschen mehr Rotation sogar noch erwartet. Also irgendwie so der einzige Spieler, der ja im Kader war, der vielleicht nicht so zum allerengsten Mannschaftskreis gehört, ist ja eigentlich nur King Manu. Gut, Dennis Gorka, der halt für Kastenmeier halt in den Kader gerutscht ist. Ansonsten waren das ja eigentlich die bekannten Kaderspieler und da hat man jetzt nicht irgendwelche Talente irgendwie nochmal reingeworfen oder so, sondern schon eigentlich halt ja mehr oder weniger so, ich sag mal, der 1B-Riege irgendwie vertraut und dass man dann irgendwie so Spieler wie Tanaka sogar hat starten lassen oder auch Device, die ja mit Sicherheit auch in der Relegation starten werden, fand ich auf jeden Fall überraschend.
Ja, also ne, so eine Komplettrotation hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich fand's ungefähr das, was ich vorher mir gedacht habe und dass man dann halt auch nochmal ein paar Spieler so ein bisschen anschwitzen lässt gegen Ende. Ich fand's okay. Ich hätte es, glaube ich, genauso unterschrieben. Fand ich alles gute und nachvollziehbare Entscheidungen, auch wie gesagt Zolles durchspielen zu lassen, um ihn jetzt noch so ein Push zu bringen. Es gibt ja diese ganz lustige Story, die da, glaube ich, nach dem Spiel nochmal erzählt wurde. Die Ecke, aus der dann das dritte Tor von Zolles resultiert, wollte Zolles erst selber schießen und dann hat Schinter gesagt, ah nee, komm, ich mach den jetzt. Ich mach die Ecke jetzt. Du hast da noch was vor. Schön.
Ja, auch schön, dass diese Vorlage für dieses 3-2 halt irgendwie von Mustafa kommt, auch wenn es eher wieder so ein bisschen zufällig wirkt. Vielleicht hat der sich da wenigstens ein kleines bisschen Selbstvertrauen holen können. Also speziell ja auch dadurch, dass eben durch diese Situation mit den gelben Karten einmal Yannick Engelhardt und dann eben Vincent Vermey gar nicht im Kader standen. Absolut richtige Entscheidung. Stand für mich irgendwie das Spiel auch so ein bisschen unter der Überschrift, kann sich halt einer der beiden Stürmer mit Mustafa und da Ferner halt jemand irgendwie dafür ja halt ein bisschen Selbstvertrauen holen, ein bisschen empfehlen, um halt vielleicht irgendwie ja für den Fall, dass sich Vermey verletzt oder dass er halt irgendwann müde ist, also dass man einfach noch jemanden zweiten hat, den man mit einigermaßen gutem Gewissen halt auf die Stürmerposition mal irgendwie bringen kann in diesen beiden Spielen, die da jetzt kommen. Eventuell in einem Heimspiel, falls sich Vermeer da die gelbe Karte holt, müssen wir die ja sowieso halt da spielen lassen. Und ja, wenn man jetzt aber mal von, ja, also habe ich wirklich sehr darauf gehofft, dass da halt was irgendwie in diese Richtung geht. Wenn man jetzt aber mal diesen wirklich etwas zufällig entstehenden 3-2-Siegtreffer da etwas ausklammert, fand ich, dass sich da eigentlich keiner von beiden irgendwie hat empfehlen können. Ich weiß nicht, Tim, wie du es gesehen hast.
Nein, also Christoph Daferner hat nahtlos an alles, was er in der Rückrunde leider nur abrufen konnte und nur uns geben konnte, angeknüpft. Ein ganz unglücklicher Auftritt wieder. Mit Sicherheit bemüht, aber um ein Haar hätte er ja auch den einen Treffer von Zollis verhindert. Also ich weiß es nicht. Bei ihm ist halt echt der Wurm drin und man kann er hatte halt deutlich mehr Zeit, sag ich mal, sich in den Mittelpunkt zu stellen als Marlon Mustafa, aber Mustafa hat es auch nicht wirklich geschafft, obwohl das natürlich die Phase war, wo Magdeburg auch deutlich mehr am Spiel partizipiert hat. Es ist schon so. Ohne Vincent Vermey, ja, wird das nichts in der Relegation.
Ja, eine kleine Sache zum Spiel hätte ich vielleicht noch, also einfach noch so als kleiner Fakt, der mir da so ein bisschen aufgefallen ist. Also zum einen, man schaut ja immer so nach Sachen, die einem halt irgendwie noch zusätzlich Hoffnung geben. Und da war eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass André Hoffmann, finde ich, seit sehr, sehr, sehr langer Zeit mal wieder ein gutes Spiel für die Fortuna gemacht hat. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, das ist der erste Sieg mit André Hoffmann, wo er halt mehr als ein paar Minuten in der Schlussphase gesammelt hat. Also das erste Mal mit André Hoffmann in der Startelf, dass man gewonnen hat seit September. So, da hat man auswärts in Rostock gewonnen. Das ist halt, wie gesagt, wirklich schon sehr, sehr lange her. Das war ganz am Anfang der Saison. Und auch das ist ja irgendwie schön, finde ich, dass der Kapitän da irgendwie auch nochmal zeigt, dass er jetzt gerade wieder auf der Höhe ist. Weiß ja auch nicht, ob man vielleicht nochmal auf dieser Innenverteidigerposition irgendwie auch nochmal jemand weiteren braucht, neben De Weijs und Oberdorf in diesen beiden Spielen, die da jetzt kommen. Von daher fand ich das irgendwie auch nochmal so ein kleiner positiver Farbtupfer. Ansonsten, weiß ich nicht, Tim, hast du noch irgendwas, was wir noch weiter aus diesem Spiel rausziehen müssen? Hast du da noch irgendwas gesehen, was du noch ansprechen willst?
Na, nee, eigentlich nicht. Also, keine Ahnung. Nach all dem, was wir in der Rückrunde jetzt gesehen haben, ist es wirklich nach wie vor so, dass mir das sehr wehtut, dass es diese Relegation gibt. Und wir betonen das jetzt hier seit Wochen. Also mit dieser Serie hätte man sich doch einfach jetzt den Aufstieg auch verdient. Vielleicht können wir da nächste Woche ganz entspannt drüber lachen. Aber ja, das, was da auf uns zukommt, das werden wir jetzt, glaube ich, den größten Teil der restlichen Folge besprechen.
Man kann ja irgendwie sagen, wenn man vor der Saison gehört hätte, dass die Fortuna 20 Punkte mehr hat als der FC Schalke 04 und nicht sofort aufsteigt. Mhm. Das ist wäre eine interessante Information gewesen und man hätte sich einiges denken können, was dann die beiden Saisons vielleicht auch angeht. Aber das ist mir heute nochmal aufgefallen, als ich mir die Tabelle angeguckt habe. Das ist schon irgendwie krass.
Ja, das ist eine ordentliche Einordnung der Leistung eines der Ruhrgebietsvereine, aber auch der Fortuna. Also ich meine, ganz im Ernst, ich habe es mir jetzt nicht so genau angeguckt, aber mir schwant da irgendwie, dass man mit der Punktausbeute auch in irgendeinen der letzten Jahre vielleicht mal Platz 2 erreicht hätte, oder?
Also letztes Jahr auf jeden Fall nicht. Da hat der HSV mit der höchsten Anzahl aller Zeiten nur den dritten Platz erreicht. Also es hat, glaube ich, nie ein Dritter mehr Punkte geholt. Das waren, glaube ich, 67 Punkte. Lass mich jetzt nicht lügen. Ich weiß nur, dass, also du hast auf jeden Fall recht, man ist mehrfach mit weniger Punkten aufgestiegen. Eigentlich war es, glaube ich, immer so 60 plus für Aufstieg und so 60 für Relegation. Auf jeden Fall hat die Fortuna jetzt mit 63 Punkten die punktemäßig stärkste Zweitligasaison ihrer Geschichte gespielt. Das zeigt uns dann ja auch schon mal sehr, sehr deutlich, dass man dann ja zumindest in dem Meisterjahr sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass man da halt weniger gehabt hat. Und auch sonst, glaube ich, es hat immer mal solche und solche Jahre gegeben. Und
ja,
ja, ist halt schwierig zu beurteilen, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr starke Saison und eben auch eine Saison, für die man eigentlich ja, schon den Aufstieg halt irgendwie verdient gehabt hätte, gerade natürlich in dieser starken Rückrunde. Und ja, wirklich, wirklich sehr, sehr schade, dass es halt, ja, dass es halt eben nicht funktioniert hat bisher, aber man hat das jetzt da eben in derselben, in der eigenen Hand, das eben noch zu korrigieren.
Vor 2 Jahren hätte es gereicht, soweit bin ich schon mal. Mhm.
Hashtag Tim arbeitet sich durch die Bundesliga-Saison, ja, um zu gucken. Und dann immer so, hey, das gereicht da, 93, 94. Scheiße doch. Bis Donnerstag hast du dafür noch Zeit.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Du kannst dann parallel nachschauen, ob man mit 33 Punkten, weil man da drin geblieben wäre, in der ersten Liga.
Ja. Ja, genau. Das ist auch jetzt die prima Vorbereitung dessen, was wir uns jetzt genauer angucken. Der VfL Bochum ist der Gegner geworden. Erstmal vielleicht dazu, das war ja bei unserer letzten Aufnahme noch nicht klar. Wie sind da denn so eure Gefühlswelten?
Ja, also ich habe mich ehrlicherweise am Samstag ziemlich geärgert. Das war von allen 4 möglichen Optionen die Mannschaft, die ich mir am wenigsten gewünscht hätte. Also zum einen, weil mir die von allen Mannschaften da irgendwie noch deutlich die sympathischste ist. So, deswegen hätte ich erstmal allen anderen den direkten Abstieg gewünscht. Und ja, eben auch die Chance dann als Fortuna halt eine weitere Mannschaft absteigen zu lassen. Also auch einfach mit dem Gedanken, wenn Fortuna nächstes Jahr erste Liga spielen sollte, dann fahre ich halt 1000-mal lieber, und das nicht nur wegen der Distanz, lieber nach Bochum als nach Mainz oder halt auch nach Berlin. Also schon allein, da kriegt man ja auch eh keine Karten. Also einfach so als Gesamtpaket, weiß ich nicht, kann sich ja auch einfach die Bundesliga halt nicht noch weitere Abstiege von interessanten Mannschaften aus Westdeutschland leisten. Das kann man ja auch einfach mal so sagen.
Ja.
Ja, aber sportlich gesehen, also ich bin ja gerade noch in der Verdrängungsphase, das hatte ich ja schon gesagt. Aber ich kann mir jetzt auch schon einreden, warum seit Samstagabend, warum es gegen Bochum schon auch klappen kann. Ne? Also ich kann mir auch gut einreden, warum das dann schwierig wird und was die gut können. Und darüber werden wir jetzt auch gleich reden. Aber irgendwann macht man ja einen Haken dran und sagt sich, okay, jetzt halt nicht Union, dem man es mehr gegönnt hätte abzusteigen, und sonst wird halt der VfL Bochum. Und da gibt es ja auch so ein Auf und Ab, wo man sich eher sagt, so ja, ich sehe das schon, dass die Fortuna da nicht chancenlos ist.
Ja, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es dann nicht auch ein Anreiz ist, aufzusteigen, und man hat auf jeden Fall nächstes Jahr ein Spiel in Berlin. Das ist so mein erstes Pflästerchen darauf, dass ich ja nicht drauf hoffen konnte, was wahrscheinlich auch nicht geklappt hätte, Karten zu bekommen für den kommenden Donnerstag. Habe jetzt kurz meine Hausaufgaben gemacht, also mit der Ausbeute aus dieser Saison wäre man 7-mal seit Einführung der Relegation direkt aufgestiegen, hätte allerdings auch 2-mal die Relegation verpasst und wäre Vierter geworden.
Nun ja. Also, aber schauen wir jetzt mal auf das, was uns da erwartet ab Donnerstag und am Montag. Lou, möchtest du den ersten Aufschlag machen mit deinem Blick auf den VfL, und Tim und ich, wir grätschen rein, fragen oder kommentieren das, was du uns da zusammenfassend sagen kannst zu einigen Aspekten. Vielleicht haben wir ja auch noch ein paar andere.
Die Frage ist jetzt so ein bisschen, starten wir halt direkt mit dem Elefanten im Raum, mit dieser Suspendierung von Manuel Riemann, die keine Suspendierung ist. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, hier nochmal den genauen Wortlaut mir rauszusuchen. Das war ja eigentlich ganz schön gemacht. Aber ja, auf jeden Fall hat man sich dort gemeinsam entschieden, dass Manuel Riemann die beiden Spiele nicht mehr als Torwart für den VfL Bochum bestreiten wird, sondern einfach schon mal früher Sommerpause hat. Das ist der Herz allerliebst. Stattdessen wird dann wahrscheinlich Andreas Lute im Tor stehen. Das ist ja zumindest mal, ja, ich sag mal, bemerkenswert. Also das ist ehrlicherweise auch, glaube ich, schon so derjenige, der halt mehr als jeder andere Spieler irgendwie für den VfL Bochum steht. Und auf und neben dem Platz. Und dass man sich jetzt in so einem Moment halt zu so einem Schritt entschließt, das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass da wirklich Drastisches vorgefallen sein muss.
Ja, aber ich meine, man kennt den ja so ein bisschen und man weiß, das ist ein ganz, ich glaube, das ist ein guter Torwart, der hat gewisse Stärken, aber so als Persönlichkeit würde man ungern direkt den Spind neben ihm haben in der Umkleidekabine. Und da kann man sich, glaube ich, einige Dinge ausmalen, die da vorgefallen sein können. Ich finde das irgendwie interessant. Ich habe gerade eben noch in der Rheinischen Post so einen Kommentar gelesen, dessen Richtung ich ja ganz sympathisch finden mag, aber der, glaube ich, einfach daneben liegt. Der meint, ja, die Fortuna brauchst du jetzt gar nicht über Riemann diskutieren, man muss auf sich selber schauen und so weiter und so fort. Und Lute ist ja auch ein guter und ne, eigene Stärken betrachten und Fokus auf sich selber. Vollkommen richtig eigentlich. Aber ich würde ja behaupten, ohne jetzt Riemann immer beobachtet zu haben, aber der ist ja auch für das Spiel vom VfL Bochum schon nicht ganz unwichtig, unabhängig davon, dass er auch stark auf der Linie ist und halt irgendwie für die eine oder andere Parade gut war in dieser Saison, wie man sich da auch in Statistiken angucken kann, glaube ich, dass das halt sowohl defensiv wie offensiv schon ziemlich ein Problem, also ein Problem weiß ich nicht, aber schon eine Schwächung darstellt für den VfL Bochum.
Ja, und ich glaube, es ist ja schon auch so, also jetzt so ganz, ganz holzschnittsartig. Also ich habe wirklich auch sehr, sehr wenig Bochum gesehen diese Saison. Aber das und auch generell halt die letzten Jahre. Aber das ist schon so, meine ich, dass auch Bochum oft dann halt so hintenrum die Sachen halt eben, indem man halt Riemann stark ins Spiel halt irgendwie einbindet mit Ball, quasi ähnlich wie die Fortuna das mit Kastenmeier gemacht hat eine lange Zeit, jetzt mittlerweile halt weniger macht, so lange Bälle von Riemann dann vorbereitet ins Mittelfeld. Ne? Also dass man halt, indem man zwischen dem Sechser der Abwehrreihe und Riemann halt den Ball hin und her schiebt, halt irgendwie vorbereitet, wann dann halt ein langer Ball eben ins Zentrum kommt, auf zum Beispiel einen Mittelstürmer wie Philipp Hofmann, der dann halt ablegt, wonach man dann auf zweite Bälle gehen kann oder halt eben auf den Flügel, wo dann halt wie verlängert wird und auch entweder auf den zweiten Ball gegangen wird oder versucht wird halt wie von den Außen noch reinzuspritzen. Und wenn dieser
Faktor jetzt halt... man kann es auch mit Zahlen überlegen, also Riemann hat die zweitmeisten versuchten Pässe bei VfL Bochum.
Ja, Wahnsinn.
Und die drittmeisten vollständigen Pässe beim VfL Bochum. Also das ist schon krass. Ja, über denjenigen, der die meisten hat, werden wir noch gleich länger reden, aber es wird auch niemanden überraschen. Aber das ist, wie du sagst, das ist schon ziemlich krass.
Ja. Ja, und ich glaube halt wirklich, dass das halt eben auch wirklich ein Problem für Fortuna darstellen kann, da gerade jetzt als Videoanalyst zum Beispiel und auch generell für das ganze Trainerteam, die ja sicherlich auch richtig viel Filme jetzt irgendwie dazu schauen werden, das meiste ist ja vielleicht, ist ja mehr oder weniger unbrauchbar oder auf jeden Fall so viel schwerer zu interpretieren, weil ich glaube, niemand tritt Andreas Lute zu nahe, wenn gesagt wird, dass der halt mit dem Ball am Fuß nicht die gleiche Qualität hat und dass man wahrscheinlich halt irgendwie etwas anders agieren wird. Also auf der anderen Seite glaube ich halt, dass wir uns wahrscheinlich trotzdem darauf einstellen können, dass von Lute sehr, sehr viele lange Bälle gespielt werden, weil man, glaube ich, einfach das Spiel innerhalb der Mannschaft nicht komplett umstellen wird. Also gerade auch, wenn man jetzt die letzten Spiele gesehen hat, hat man ja auch gesehen, dass die Mannschaft relativ verunsichert ist, dass man da jetzt plötzlich irgendwie noch in so eine Negativspirale gerutscht ist. Also ich habe ein paar Minuten jetzt gesehen vom Spiel am 34. Spieltag, da so die Schlussphase. Das war wirklich, grauenhaft, was Bochum da angeboten hat. Und deswegen glaube ich halt nicht, dass die jetzt auf einmal sagen werden, boah, wir spielen halt einfach komplett 90 Minuten mit einem geraden, flachen Ball schön durchs Zentrum, schieben halt richtig hoch und bauen halt irgendwie so auf, einfach mit einem Ballbesitzspiel jedes Mal. Weiß ich nicht, ob man das halt in so einem Spiel dann so komplett ändert. Deswegen glaube ich, wird es halt schon viele lange Bälle geben über Lute. Die werden aber dann vielleicht nicht ganz so exakt sein und die werden vielleicht auch nicht so gut vorbereitet werden können, weil man eben auch Lute vorher schon nicht in diese Ballzirkulation halt irgendwie einbauen kann. Und man wird dann trotzdem eben versuchen, mit jemandem wie Hofmann zum Beispiel diese zweiten Bälle halt dann irgendwie, also halt abzulegen und dann eben eben auf die zweiten Bälle zu gehen, um dann halt die schnellen Außen einzusetzen. Nur man wird es halt eben nicht auf diesem hohen Niveau machen können. Das wäre jetzt meine Spekulation, eben weil man halt das Spiel der gesamten Mannschaft nicht umstellt in den letzten beiden Spielen der Saison. Und das ist erstmal ein Punkt, wenn ich davon ausgehe, ist das ja erstmal ein Punkt, der einen wirklich optimistisch stimmen kann.
Also das Umstellen geht auch nicht, weil, also du hast halt vollkommen recht, die haben halt die meisten versuchten lange Pässe gespielt und ja, die drittwenigsten kurzen und wenigsten auf der mittleren Ebene. Also die spielen immer den langen Ball und die haben auch eine katastrophale Passquote. Deswegen insgesamt, aber halt auch, auch wenn sie halt kurz spielen, kommen die Bälle nicht an. Ne? Also das ist jetzt okay, du kannst halt sagen, die haben eine schlechte Passquote, weil sie immer einen langen Ball spielen, dann ist die Passquote halt schlechter, aber auch beim Kurzpassspielen ist das halt eine scheiß Quote.
Ja, also das konnten sie nur ausgleichen durch überragende Zweikampfwerte. So, sie müssen sich dann halt den Ball zurückerkämpfen. Also da sind sie mit den meisten geführten Zweikämpfen und einer ziemlich guten Zweikampfquote halt in der Ligaspitze.
Ja, auch da ist aber wieder eine Sache, also jetzt nochmal an die, um an die Zweikämpfe so ein bisschen anzuschließen, auch wieder eine Sache, die erst sehr, sehr gut aussieht, nämlich dass Bochum super stark darin ist, den Ball, also in Balleroberung, da sind sie relativ weit oben, glaube ich, in der Liga, können da halt auch immer wieder gefährlich draus werden, dass man halt häufig den Ball vom Gegner stehlen kann. Das liegt aber natürlich irgendwie auch daran, dass man halt sehr häufig eher aus der eigenen Hälfte raus agiert, dass man sehr häufig viel, viel weniger Ballbesitz hat als der Gegner. Ja. Und wenn wir jetzt natürlich mal Eventualitäten ausblenden, wie wir als Fortuna gehen früh in Rückstand, womit sich natürlich alles ändert, aber erstmal als erstmal so als Basis, wie man halt ja in so ein Spiel geht, als Grundannahme, wird ja Bochum insgesamt vermutlich mehr den Ball haben, solange wie sie nicht in Führung liegen und vor allen Dingen jetzt irgendwie auch erstmal zu Beginn ihres Heimspiels am Donnerstag. Und auch das wird ihnen dann, glaube ich, diese Stärke der Ballgewinner halt so ein bisschen nehmen, weil halt Fortuna vermutlich viel eher die Mannschaft sein wird, die darauf lauern kann und die auch darauf lauern wird und eben auch das große Glück haben wird, dass mit eins der größten Probleme, die Bochum halt hat, die Konterabsicherung ist. Also das ist ja eigentlich wie gemalt für das, was Fortuna tun will, auch wenn sie jetzt natürlich gar nicht mehr so sehr wie noch vielleicht vor 5, 6, 7 Wochen abwartend agiert haben, sondern auch wieder durchaus jetzt in den letzten Spielen mehr Ballbesitz gehabt haben. Aber das ist ja durchaus was sie können und wo die Fortuna auch die Spieler für hat. Und das wäre wieder ein weiterer Punkt, wo ich sagen würde, Mensch, das macht mir wirklich Hoffnung.
Darf ich da mal direkt die Kevin-Stöger-Frage anschließen? Weil ich glaube, das ist der Spieler, über den wir als nächstes reden werden. Weil das ist, was bei Kevin Stöger, man kann gleich nochmal die Statistiken vorlesen, der eine absurd gute Saison spielt. Mir war schon klar, wie gut der ist, aber wie gut der ist, war mir erst klar, als ich mir angeguckt habe, was der beim VfL Bochum gemacht hat. Also ob denn seine Rolle nicht dadurch halt auch verändert ist. Also man muss ja sich überlegen, Bochum geht in der ersten Liga eher als Underdog ins Spiel. Natürlich weiß der Gegner, ja, der BVB, der FC Bayern und weil die alle heißen, dass Kevin Stöger ein potenziell guter Spieler ist. Aber wir kennen das ja auch schon lange genug in der ersten Bundesliga, unterschätzt man den Gegner vielleicht doch und man hat Stöger halt vielleicht dann doch irgendwie den 3 Meter mehr, als er haben sollte. Jetzt wird sich das ja schon ändern. Bochum ist der Favorit. Stöger ist der Star der Mannschaft. Alles wird auch wahrscheinlich in der Berichterstattung auf ihn fokussiert sein. Der Hinterletzte in Düsseldorf wird wissen, dass Kevin Stöger der entscheidende Spieler beim VfL Bochum ist. Und Marcel Sobotka, oder je nachdem, wer da auf ihn angesetzt ist, wird das ja auch wissen. Also das ist ja meine Frage, ob das nicht, was du da sagst, Lou, was für eine Auswirkung das haben kann auf die Rolle von Kevin Stöger, unabhängig davon, dass man natürlich ihm fußballerisch zutrauen wird, auch in schwierigen Situationen irgendwie eine Lösung zu finden. Ja, also das ist ja, so gut ist er halt.
Ja, finde ich auch schwer zu bewerten, weil die Frage ist ja wirklich, wie man halt irgendwie mit dieser Personalie Stöger halt umgeht. Du hast gesagt, unglaublich starke Saison gespielt, ist bester Torschütze, ist bester Vorlagengeber. Bochum ist sehr, sehr stark bei offensiven Standards und der einzige Grund neben der Kopfballstärke, ein paar von den Offensivleuten, aber vor allen Dingen der Defensivleute, ist das natürlich der linke Fuß von Kevin Stöger. Und ich gehe eigentlich auch fast wieder davon aus, dass das Tune sich entscheiden wird, genau das zu tun, worüber wir ja auch einfach sehr häufig diese Saison gesprochen haben. Und das ist halt die Manndeckung über den ganzen Platz oder die Mannorientierung über den ganzen Platz eigentlich mehr oder weniger auf allen Positionen. Natürlich dann aber eben auch für oder beziehungsweise gegen Stöger. Du hast jetzt Marcel Sobotka angesprochen, der da sicherlich ein guter Kandidat für ist. Ich würde es, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen auf das Segment jetzt hinter Bochum schieben, dass wir uns überlegen, wie könnte die Fortuna spielen. Ja. Ich würde nämlich doch eigentlich eher vermuten, dass Sobotka halt nicht von Anfang an spielt, aber das ist ja auch was, was halt Engelhardt, glaube ich, dann richtig gut kann. Und auch da wieder ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, also das kann einem auf jeden Fall Hoffnung machen. Das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht ein komplettes Mismatch, wo ich jetzt sagen würde, da wird auf jeden Fall der Düsseldorfer komplett auf links gespielt. Aber es ist natürlich jemand, auf dem man, es ist halt natürlich der Schlüsselspieler, gerade weil er halt eben auch viel, viel mehr Freiheiten nach vorne jetzt hat, als er es halt noch bei Fortuna gehabt hat. Also eigentlich weiß ich ja, als er zu Fortuna gekommen ist, galt er ja als Zehner. Hat es dann aber irgendwie als Zehner nie so richtig hinbekommen und erst dann als tiefer Spielmacher aus der Doppelsechs, als er dort hingezogen wurde von Funkel, hat er dann seine ganze Stärke entfalten können. Mittlerweile ist es jetzt aber bei Bochum wieder genau umgekehrt. Er zeigt jetzt eben halt diese größere Offensivstärke noch von der Zehn und hat halt mit Osterhage und mit Lucia einmal mit Lucia den halt also ein Zweikämpfer, der sich halt wirklich überall reinwirft, super stark ist in der Luft, am Boden, und mit Osterhage einfach jemand, der unglaubliche Meter schrubbt und ihm damit halt einfach den Rücken frei halten.
Ja, und was vielleicht auch ein bisschen ein Problem ist, Engelhardt muss halt mit der gelben Gefahr halt Stöger in seine Schranken weisen. Und da ist es halt nicht möglich, mal eine Duftmarke zu setzen und dann eine gelbe Karte zu kassieren.
Das ist sicherlich eine Herausforderung, die er sich stellen muss.
Ja.
Aber ja, also richtig, genau. Es ist die Frage, ob die drei dann es halt, wie es halt aussieht, wenn sie aus einer anderen Ausgangsposition funktionieren müssen, wie ich das eben angedeutet habe. Aber da wird wahrscheinlich das erste Spiel oder die erste Halbzeit des ersten Spiels interessante Ergebnisse und Erkenntnisse auch zutage treten lassen, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, absolut. Und das Problem ist ja schon auch eben, wir haben uns jetzt sehr auf Stöger konzentriert, aber man kann ja schon auch nochmal ein paar andere Spieler mit individueller Qualität nennen. Und da würde ich vor allen Dingen nochmal eben auf die Abwehrkette schauen, wo man mit Schlotterbeck, mit Ordetz auf der Innenverteidigerposition und mit auf der Linksverteidigerposition mit Bernardo drei Spieler hat, die unglaublich stark in der Luft sind. Also die gewinnen eine riesen Menge an Kopfballduellen, auch offensiv. Also die sind alle unglaublich torgefährlich, aber vor allen Dingen eben auch defensiv. Bernardo ist unter den besten Zweikämpfern in der ganzen Bundesliga. Also das wird, glaube ich, keine leichte Aufgabe, zum Beispiel für Felix Klaus. Bestimmt auch für Jonas Niemetz, also ich bin mir sicher, dass das im Normalfall immer ein Wechsel sein wird, da halt irgendwie nochmal für die letzten 20 Minuten einen anderen Impuls halt irgendwie reinzubringen, um dann eben auch Bernardo vor ganz andere Aufgaben zu stellen. Also würde ich auch, glaube ich, wieder sagen, können wir ja auch gleich nochmal drüber reden, aber Niemetz ist wieder jemand gegen ein Erstligateam, der hat halt eben gewisse Skills, wo der halt auch mal ein Erstligateam auf dem falschen Fuß erwischen kann. Und generell hat man auf dem linken Flügel relativ viel Speed, auf dem rechten hat man eher Physis bei Bochum und Größe. Da startet jetzt oft mit Boschinski ein gelernter Mittelstürmer, sehr, sehr groß. Jetzt nicht der beste Techniker.
Als Rechtsverteidiger?
Als rechter Offensive. Bochum spielt ein ganz schnödes, funkelsches 4-2-3-1, könnte man eigentlich sagen.
Aber erst jetzt seit den letzten 6 Spielen, ne?
Aber auch sonst in der Saison sehr, sehr häufig. Okay. Also immer. Also da haben sie, glaube ich, das letzte Mal gewechselt, aber das wäre jetzt das, was ich erwarten würde. Und einer meiner absoluten Lieblingsspieler eigentlich überhaupt bei Bochum kommt jetzt häufig nur von der Bank, weil man meistens links offensiv mit Wittek auch eher so den schnellen, direkteren Spieler halt irgendwie startet. Aber dann kann man immer noch mal mit Asano jemanden bringen, wo ich mich eigentlich frage, wieso der nicht sowieso häufig, also wieso der nicht eigentlich startet. Jemand, wo ich sagen würde, dass der eigentlich ähnlich wie Stöger zu gut für Bochum ist. Halt so ein schneller, kreativer Dribbler für den Flügel, finde ich halt richtig, richtig stark. Also das würde mich auch nicht überraschen, wenn der von Anfang an kommt. Wenn der aber von der Bank kommt, ist es halt auch jemand, der in den letzten 25, 20 Minuten halt ein Spiel nochmal komplett verändern kann. Und da sollte man auf jeden Fall auch extrem, extrem vorsichtig sein.
Ich habe ja eben direkt nach der Rechtsverteidigerposition gefragt und ich will jetzt hier dein nicht, aber das ist ja die Zollis-Variante, ne? Also da sehe ich jetzt irgendwie Öhrmann. Und ich habe natürlich irgendwie Felix Paslak immer noch im Hinterkopf, dass der da auch mal gespielt hat.
Der ist es auch. Also Paslak hat jetzt am 33. Spieltag rot gesehen, ist leider nur für ein Spiel gesperrt worden. Und ich glaube, du schaust ja schon auch immer mal ab und zu auf Dortmund, Jan. Vielleicht kannst du uns irgendwie noch was über Stärken und Schwächen von Felix Paslak erzählen. Ist das jemand, der es mit Zollis aufnehmen kann?
Nein. Also das ist nämlich die Frage. Also der hat gewisse Gradlinigkeit, aber dem ging gerade defensiv immer halt was ab. Mhm. Der ist ja auch nicht groß. Gut, das Zoll ist halt auch nicht, aber also vielleicht hat er sich halt auch bei Bochum halt sehr verändert. Aber da sehe ich halt eher klar, sie bei einem, wenn man davon ausgeht, dass eigentlich der Erstligist individuell besser aufgestellt ist, würde ich bei der Position, wenn das halt ein 1:1 ist, sagen, dass die Fortuna da besser dasteht. Gut, das ist natürlich bei Zoll ist vielleicht auch bei vielen so, weil der individuell wirklich sehr stark ist, aber das nicht. Vielleicht tue ich der Felix Paslak unrecht. Aber wie gesagt, ich habe ihn auch beim Bochum nicht mehr so ganz verfolgt. Ja.
Ja.
Letztes Spiel. Also an rein optimistischen Punkten habe ich vielleicht nur noch einen letzten, aber wir hatten jetzt ja wirklich auch schon viel, viel Optimismus drin. Gefällt mir sehr gut. Ein letzter Punkt, den ich auch noch ganz gut fand, ist, dass Bochum im Liga-Vergleich auch weniger läuft und da halt auch oft weniger intensiv läuft als Mannschaft, als es halt eben im Liga-Vergleich der Fall ist. Und das sind ja eigentlich Mannschaften, die Fortuna dann oft sehr gut gelegen haben, wenn Fortuna halt nicht so komplett niedergerannt wurde in dieser Saison. Wenn das nicht passiert ist, hat Fortuna die Spiele eigentlich fast immer positiv entscheiden können. Man muss halt, wie gesagt, trotzdem aufpassen, das Bochum kann halt gerade offensiv, ob es jetzt mit Wittek ist, ob es mit Asano ist oder ob es mit Anvia Jay ist, noch Speed halt bringen in der zweiten Hälfte, also wirklich sauschnell Spieler. Eben als Gesamtmannschaft ist Bochum halt eben nicht die Mannschaft, die halt komplett alles zusprintet und das müsste der Fortuna halt eigentlich liegen. Auch das würde ich eben nochmal auf der positiven Seite verbuchen und muss dann sagen, dass es echt wirklich einige Dinge gibt, die uns da eben Hoffnung machen können.
Genau. Kommen wir nochmal vielleicht an den Anfang zurück, mit dem wir eingestiegen sind. Wenn man jetzt dieses Spiel angeht gegen Bochum ist ja immer wahnsinnige Stimmung. Man sollte sich davon vielleicht auch nicht beeindrucken lassen. Aber wie seht ihr das mit Schüssen aus der zweiten Reihe? Also ich meine, Andreas Luther hat halt einfach tatsächlich in dieser Saison bisher 3 Spiele gemacht. 2 noch für den ersten FC Kaiserslautern. Wobei er in seinem zweiten Spiel direkt eine rote Karte bekommen hat. Danach war er nicht mehr im Kader bei Kaiserslautern und hat dann für Bochum exakt noch ein Spiel gemacht mit einer Paradenquote von 20% und 4 Dinger von Leipzig bekommen. Das heißt, er wird nicht strotzen von Selbstvertrauen. Meint ihr, dass das ein Faktor wird oder werden die den schon genug pampern irgendwie bis Donnerstag?
Ich finde das ja eine interessante Frage, weil ich hätte eher gedacht, dass du jetzt nochmal über den VfL Bochum sprechen wirst, weil der VfL Bochum ja der Verein ist, der am meisten Fernschießschüsse hast in der ersten Liga und auch die 5 meisten Abschlüsse in der Bundesliga. Also die schießen aus allen Lagen, die machen quasi das, was du jetzt von der Fortuna erwarten möchtest.
Richtig, genau.
Ja, also ein bisschen mehr Bochum-Wagen quasi forderst du. Ich würde ja immer sagen, es kommt immer auf die Art und Weise des Abschlusses an und ob man da ich glaube halt, dass natürlich diese Kopfballstärke, die der Verteidigung oder des Verteidigungsverbundes den
Luda beschrieben hat, natürlich den Weg über Vincent Vermey obenrum ein bisschen schwerer machen wird. Ne? Und das führt ja unweigerlich zu mehr Fernschüssen. Wir erinnern uns noch an das Spiel in Kiel vor 2 Wochen. Das ergab sich ja da auch draus, diese diversen Schüsse drüber, die wir da beschreiben durften. Ich glaube natürlich, also dass man bei so einem Torwart, der im Gegensatz zu Kastenmeier oder halt auch Riemann nicht irgendwie die Spielpraxis hat, den auch vor Aufgaben zu stellen erstmal und halt auch mal einen Abschluss zu suchen, das kann ich durchaus als akzeptables Mittel sehen. Ja, ob das immer die präferierende Lösung ist, weiß ich nicht. Ja, aber das ist, glaube ich, legitim, darüber nachzudenken und zu sagen, wir versuchen mal irgendwie den Ball eben auch aufs Tor zu bringen. Also ne, nicht nur ein Schuss, sondern auch ein Schuss, der dann halt reingeht, und sei der halt vielleicht auch mal ein bisschen mittiger, kann man natürlich drüber nachdenken, ob man das für ein gutes Mittel hält. Glücklich würde es mich nicht machen, aber ich fände es okay.
Ja, ich finde halt, man hat halt einfach als Fortuna Düsseldorf sehr wenige Spieler, die halt wirklich einen starken Fernschuss haben. Ne? Also Johannesson vielleicht, ja. Aber sonst gibt es eigentlich in Ansätzen irgendwie auch immer mal Emma. So, der kann natürlich irgendwie auch immer mal irgendwie einen aus 20, 25 Metern auspacken, der einen überrascht. Aber sonst würde ich das wirklich auch nur machen, wenn die Schüsse einigermaßen vernünftig vorbereitet sind oder wenn halt halt einfach viel Verkehr vorm Torwart ist und dem eventuell so ein bisschen die Sicht verdeckt ist. Also so Stichwort, Ball wird nach einer Ecke rausgeköpft und dann aus dem Rückraum. Aber halt so 0815-Schüsse würde ich mir da eigentlich weniger wünschen. Da sollte man schon eigentlich eher genauso spielen, wie man eben auch das sonst in dieser Saison eigentlich immer gemacht hat, und hoffen, dass man dann vielleicht ein Zolles in die 1-gegen-1-Situation bekommt oder dass halt eben sich 2 Verteidiger zu Vermey orientieren, wie es halt so oft der Fall ist, und dass dann halt jemand im Rückraum eben freisteht und den halt versuchen irgendwie dann anzuspielen.
Wo wir gerade von einem Linksverteidiger gesprochen haben, der eigentlich für weiter vorne ausgebildet wurde, aber natürlich jetzt von der linken Seite dort nicht mehr wegzudenken ist. Könnt ihr euch noch an den Linksverteidiger vom letzten Auswärtsspiel auf Fortuna-Seite erinnern, in Bochum? Einen gewissen Christopher Pettersson und was das alles nach sich gezogen hat.
Ja, der hat erinnern? Rot gesehen.
Ja, genau, in der 6. Minute. Man hat den letzten Auftritt ja in Bochum, für die sich nicht mehr erinnern konnten, dann 0-5 verloren.
Spielt denn dieser Simon Zoller eigentlich noch?
Er ist
gelistet. Ja, ich habe nur Gutes gehört.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, der Name wird auf jeden Fall in unserer Saisonrückschau, die irgendwann dann noch kommen wird, nochmal fallen, weil auch der muss ja irgendwie in die Bewertung.
Ja. Erstligaspieler wird der nächste Saison sein, oder? Hat er nun ja das Vertrauen doch schon.
Ja, mal gucken.
Ja.
Also ich, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch was zu Bochum speziell habt. Wollt ihr noch was zum VfL Bochum sagen? Sonst könnten wir vielleicht jetzt irgendwie dann auch noch mal ganz kurz darauf schauen, wie wir uns die Fortuna erwarten, wie wir uns vorstellen, dass man da in dieses Spiel geht.
2 Dinge tatsächlich. Also einmal war ich eben überrascht, vielleicht ist dir auch durchgerutscht, dass du bist ja eigentlich der Gelbkartenmelder dieses Podcasts, und sämtliche guten Verteidiger oder sämtliche Spieler, die du halt hervorgehoben hast, nämlich Schlotterbeck, Bernardo, Ordetz und auch der Rechtsaußen Brzezinski, stehen vor der 5. oder 10. gelben Karte. Also das gleiche Problem, das wir haben mit Engelhardt und Co., haben die auch mit ihrem Verteidigungsverbund. Das ist natürlich nicht ganz unrelevant eventuell. Da kann man mal einen Blick drauf haben im ersten Spiel. Und der zweite Punkt ist ja, das hatten wir am Anfang angesprochen, ist so ein bisschen dieses, die sind ja, die letzten Spiele, da sind sie so ein bisschen wieder reingerutscht unten. Ne? Aber man muss ja sagen, Anfang April haben die ja den Thomas Letsch, ihren Trainer, rausgeschmissen, der einfach eine Katastrophen Statistik dann hingelegt hatte in der Rückrunde. Dann haben sie Heiko Butscher installiert, der dann aber auch genau das geliefert hat, was man von ihm erwartet hat, nämlich diesen Trainereffekt in den ersten Spielen zu bringen. Und dieser Trainereffekt könnte ja jetzt auch einfach schon wieder vorbei sein, wenn wir, also das Spiel gegen Leverkusen mag man rausrechnen am vorletzten Spieltag, aber letzten Spieltag gegen Bremen, das ist vielleicht auch noch etwas, keine Ahnung, der Trend is not your friend, VfL Bochum. Auch da mag man ja die Fortuna zumindest stimmungsmäßig etwas im Positiveren sehen. Ja, und vielleicht ist es auch der Blick in die Fortuna rein, wo wahrscheinlich jeder jedem den Startelf-Einsatz gönnt. Da gibt es keine Missgunst und keine Leute, neben denen man vielleicht nicht unbedingt in der Kabine sitzen möchte.
Und seinen Spind haben möchte.
Ja. Nur Freunde. Beste Freunde.
Ja, wem würden wir denn den Startelf-Einsatz gönnen? Und jetzt nicht rein sportlich, nicht rein persönlich. Also ich gehe ja eigentlich fast davon aus, dass wenn wir uns jetzt schon auch mal die Mühe machen könnten und sollten, uns hier vielleicht auf mehr oder weniger eine Startelf zu einigen, dass wir da jetzt nicht besonders viele Kontroversen haben werden, weil man ja wirklich eben auch diesen Fundus aus 14 ungeschlagenen Spielen hat, auf den man aufbauen kann. Und vielleicht gibt es noch eine oder zwei Detailfragen, über die wir hier kurz streiten können. Aber ich glaube, über das Tor müssen wir nicht reden. Da wird Kastenmeier spielen. Die Viererkette, glaube ich, da können wir, kann man sagen, Zimbo und Emma außen, Oberdorf, rechter Verteidiger, also sollte klar sein. Und geht ihr dann auch mit Georgie de Weis mit auf der linken Innenverteidigerposition?
Ja.
Dann von der anderen Seite aufgezäumt im Sturm sind wir uns wahrscheinlich auch mit Vermey einig. Da wäre natürlich eine trotzdem nochmal eine spannende Sache, die man auf jeden Fall im Hintergrund haben sollte. Also ich bin ja auch derjenige, der eigentlich sagen würde, 180 Minuten Vermey sind Pflicht. Aber wenn man natürlich mal mit einem Ergebnis zufrieden ist, jetzt gerade vielleicht auch im Hinspiel, wäre es nochmal extra wichtig, damit er keine gelbe Karte bekommt. Aber auch sonst, wenn man das ein Ergebnis hat, wo es halt okay wäre, kein weiteres Tor mehr zu schießen und es einem eher um andere Dinge geht, kann man natürlich wirklich da ferner nochmal reinbringen, weil gerade gegen eine Hintermannschaft, die jetzt halt auch wirklich ein bisschen verunsichert ist und vielleicht fehleranfälliger ist, dadurch, dass man eben den Torwart nicht mehr ins Aufbauspiel so gut einbauen kann, da nochmal einen starken Anläufer zu haben, der halt den Gegner richtig müde macht und da vielleicht doch nochmal irgendwie Fehler provozieren kann, kann halt eine Option sein. Ich glaube, ich wäre trotzdem eher nicht dafür, kann mir aber gut vorstellen, dass das im Trainerteam anders gesehen wird. Also da kann man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Und dann ist, glaube ich, auf den offensiven Außen mit Zollis und mit Klaus irgendwie auch, sollten wir, glaube ich, wenig Kontroversen haben.
Ja,
richtig. Dann müssen wir halt natürlich nochmal irgendwie ganz kurz aufs Mittelfeld schauen, aber da könnte es ähnlich laufen. Also Jan hat Sobotka ins Spiel gebracht. Du warst es, glaube ich, Jan, ne?
Ja. Ja, ich meine, gut, du kannst einfach, ne, Engelhardt, Tanaka, Appelkamp sind diejenigen, die sich halt quasi die letzten Spiele aufgedreckt haben, fände ich auch okay. Wenn du aber halt Kevin Stöger irgendwie besonders bearbeiten möchtest und halt das Sobotka ist, wäre dafür halt natürlich geeicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man halt auch unterschiedlich überlegt, ob man halt irgendwie gerade in Bochum vielleicht nochmal was anders macht als zu Hause. Kann ich mir vorstellen, aber das ist ja auch genau diese Luxusposition. Ne? Alle anderen Teile, Vermey stellt sich quasi von selber auf, aber hier hat man ja wirklich eine Auswahl, von der ich jetzt sagen würde, da kann man für jeden Argumente finden. Ja, und das ist doch irgendwie was Tolles.
Ja, also ich das ist für mich auch die einzige der 11 Positionen, wo ich so ein bisschen wackle. Also genau dieses, möchte man einen auf gelber Karte sitzenden, schaumgebremsten Yannick Engelhardt vielleicht vor diesem Hexenkessel, den ich da schon erwarte, oder bringt man Marcel Sobotka einfach und lässt den mal den Job machen. Und man kann ja immer noch wechseln und ein Rückspiel wäre dann zusätzliche gelbe Karte irgendwie egal.
Also ich glaube, Engelhardt wird auf jeden Fall spielen. Also wenn Sobotka kommt, dann eher für Appelkamp.
Ah, okay.
Also das wäre
das, dann und dann, also dass man
das
dann
ist quasi, halt eine defensivere Ausstellung dann.
Dass man dann halt quasi das Dreieck quasi in die andere Richtung hat. Also ja. dass du halt quasi zwei tiefe Sechser und einen Achter ja. hast und eben nicht ja. Den einen tiefen Sechser und zwei Achter. Und ja. dann würdest du dann Tanaka als auf ich. Finde ich dann auch wie, also ich glaube, dass man das halt am Ende nicht machen wird, weil Tanaka ja trotzdem eigentlich auch immer von diesem ganzen Dreierverbund halt der vertikalste ist. Also der halt im eigenen Spielaufbau halt am weitesten zurückfällt und dann aber doch weiter mit nach vorne geht, als es halt dann meist eben mit Engelhardt halt eben der Sechser macht. Also, ne, also Engelhardt ist ja dann meistens eher quasi der horizontale Part und Tanaka der vertikale Part. Und ich glaube, wenn man so Botka und Engelhardt aufstellt, dann müsste ja, also dann macht das ja wirklich eigentlich nur. Also du musst Tanaka ja eigentlich sowieso aufstellen, weil er halt so stark ist. Also ich sehe es nicht ohne ihn. Und dann macht es für mich, glaube ich, wenig Sinn, dann eben Engelhardt und Sobotka so weit vorzuschieben im eigenen Ballbesitz, vom ersten ins zweite Spieldrittel zu kommen. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass man es machen wird. Ich glaube, dass man da drüber nachdenken wird, aber man wird sich dafür entscheiden, Sobotka trotzdem von der Bank am Ende zu bringen. Ja. Und ein weiterer Punkt, weswegen man, glaube ich, auch Appelkamp bringen wird, ist, weil er halt weil er einfach der stärkste Pressing-Spieler ist und auch derjenige, der von der ersten Elf der Beste ist, um eben mit seinem Deckungsschatten zu arbeiten, da halt den Bochumer Spielaufbau ein bisschen zu beeinflussen und eben, wie schon mehrfach angesprochen, eben auf Lute im Spielaufbau vielleicht ein bisschen mehr Druck aufzuüben oder eben die Innenverteidiger so zu leiten, dass sie halt den Spielaufbau nicht so initiieren können, wie die Bochumer das gerne tun würden. Sodass Batuna da, glaube ich, einfach wieder Appelkamp aufstellen wird und dann eben mit Vermey zusammen in der vordersten Reihe in einem 4-4-2 pressen wird.
Ja, und er hat ja die Standardstärke, ne? Also er steckt halt einfach sehr gute Standards und das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Kann einfach bei zwei Spielen, die du spielst, einfach der Faktor sein, ne?
Ja, also ich sehe es auch eher, wenn dann die Entscheidung zwischen Sobotka und Engelhardt, und ich glaube, dass es am Ende dann doch Engelhardt wird, weil das Spiel in Bochum halt einfach, selbst wenn er sich die gelbe Karte abholt, das wird meiner Meinung nach auch die Relegation am Ende entscheiden, weil man muss ein gutes Ergebnis auch aus Bochum holen, dann sollte man, also klar, das sind Relegationsspiele, da kann alles passieren, da zählt die Tagesform, da zählt der Kopf, aber wenn man jetzt mal sich anguckt, wo Bochum die meisten Punkte ihrer 33 Saisonpunkte geholt hat, dann sind das 23 Heimpunkte, also das ist schon das entscheidende Spiel da am Donnerstag, würde ich sagen.
Und die Fortuna hat ja auch die meisten auswärts geholt.
Ja, trotzdem, Bochum ist das schon eklatant. Also die haben auswärts gerade mal 10 geholt.
Ja, also ich glaube, so wie wir heute gesprochen haben, steht es halt nach 10 Minuten 2-0 für Bochum. und das ist halt alles Essig. Also ich glaube, wir haben hier das Bild gezeichnet. Jetzt müssen es die Fortuna-Spieler nur noch auf die Tapete bringen.
Ne? Ja, nur noch. Ansonsten hat man eine wunderschöne Saison gespielt und es hätte alles. Aber so wollen wir gar nicht erst anfangen. Wir haben euch heute ganz viel Mut gemacht und uns auch. Und in dem Sinne hoffen wir, dass, wenn wir uns zwischenzeitlich bei euch melden in dieser Woche, wir eigentlich kurz davor stehen, das Ding einzutüten.
Genau. Also wir können nicht versprechen, dass wir zwischen den Spielen noch eine Aufnahme hinbekommen, wollen das aber natürlich unbedingt realisieren. Also seid gespannt, aber wir können es halt leider eben nicht versprechen. Aber wir tun eben unser Möglichstes. Nach den beiden Spielen werden wir auf jeden Fall natürlich nochmal sprechen, glaube ich, um die Spiele zu besprechen und vermutlich dann irgendwie auch nochmal eine Saisonabschlussfolge aufnehmen. Ich weiß nicht, ob wir das eventuell zusammenlegen, will ich jetzt auch nichts versprechen.
Glaube ich nicht.
Auf jeden Fall, vermute ich eher auch nicht. Da wird dann also noch ein bisschen was von uns kommen, da werdet ihr noch ein bisschen was von uns hören diese Saison und hoffentlich eine komplett im optimistischen Ton gehaltene Aufnahme zwischen den Jahren, zwischen den Spielen. Und
jetzt genau in einer Woche laufen die letzten 5 oder 10 Minuten des Relegationsrückspiels. Und wenn ich da so drüber nachdenke, dann ist das Kribbeln, mit dem wir in diese Folge gestartet sind, direkt wieder da.
Ob du dieses Mal den Elfmeterpunkt kriegst, Tim?
Nicht schon wieder.
Ich hab schon mal ein bisschen Platz geschaffen in den Kästen draußen im Balkon.
Sehr gut. Ja, gewusst wie. Dann macht's gut.
Und, man hört uns. Ciao.
Tschüss.